Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Katrin Michaelsen, guten Morgen. Die EU-Kommission stellt mehr Impfstoff in Aussicht. Was bedeutet das nun für die deutsch-französische Grenzregion? Gewaltbereite Polizisten, gewaltbereite Jugendliche, Ausschreitungen in Athen, Griechenland kommt gerade nicht zur Ruhe. Und dann stellen wir Ihnen Danby Bloch vor, der in Oxford lebt und versucht, die tschechische Staatsbürgerschaft zu bekommen. Und Sie ahnen es, das ist alles andere als einfach. Und damit herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Europa heute. Wenn die Europäische Arzneimittelbehörde EMA heute grünes Licht für das Serum des US-Herstellers Johnson & Johnson gibt, dann stehen in der Europäischen Union 4 Corona-Impfstoffe zur Verfügung. Zugelassen sind bereits die Präparate von BioNTech, Pfizer, Moderna und AstraZeneca. Mehr Impfstoff, aber auch ein höheres Tempo bei der Verteilung und beim Impfen. Dieses Versprechen steht im Raum. Wichtig war der EU-Kommission diese Nachricht gestern, dass es kurzfristig auch noch Nachschub geben soll. Die Hersteller BioNTech, Pfizer wollen in den nächsten Wochen 4 Millionen Dosen zusätzlich an die Europäische Union liefern. Ziel sei es, so Kommissionschefin Ursula von der Leyen, den EU-Staaten zu ermöglichen, in Corona-Hotspots zu impfen und ansteckendere Virusvarianten zu bremsen. Vor allem an den Grenzen der EU-Staaten, wo der freie Grenzverkehr durch Kontrollen momentan beeinträchtigt ist. Tonja Koch, ist das eine beruhigende Perspektive für die deutsch-französische Grenzregion?
Ja, durchaus, Frau Michaelsen, weil die Bundesregierung hatte ja nach Tschechien, der Slowakei und auch Teilen Tirols dann das an das Saarland grenzende Departement Moselle als sogenanntes Virusvariantengebiet eingestuft. Damit sind Reisebeschränkungen die Folge, die vor allem für Pendler einen erheblichen Aufwand bedeuten, weil sie sich aus Frankreich kommend alle 48 Stunden auf Corona testen lassen müssen. Und das ist schon eine Herausforderung für die Menschen, weil eben auch in den Apotheken vor Ort oder in den Zentren vor Ort man sich dann irgendwo gucken muss, dass man einen Termin bekommt, um irgendwo alle diese Auflagen, die man hat, auch zu erfüllen. Und wenn eben mehr Menschen geimpft werden dürfen, die zum Beispiel wegen ihres Alters eben nicht auf der Prioritätenliste ganz oben stehen, dann dürfte das die Situation an den Grenzen doch erheblich entspannen.
Wie viel zusätzlichen Impfstoff bekommen denn die Corona-Hotspots an der deutsch-französischen Grenze?
Das kann ich Ihnen konkret noch gar nicht sagen, weil gestern Abend nach Angaben des saarländischen Gesundheitsministeriums in den Beratungen zwischen Bund und Ländern zu den Grenzen kein formaler Beschluss gefasst worden sei. Aus dem von Ihnen zu Beginn angesprochenen Kontingent, das die EU-Kommission zur Verfügung stellt, stehen für Deutschland nach einem festgelegten Schlüssel 740.000 Dosen bereit. Und wie diese verteilt werden in Deutschland, das werde noch verhandelt, hieß es gestern Abend. Grundsätzlich orientiert sich in Deutschland die Zuteilung nach der Zahl der Einwohner, die in den Bundesländern mit Impfstoff versorgt werden. Aber in diesem Fall soll ja der Impfstoff gezielt den Corona-Hotspots zur Verfügung gestellt werden. Und da wird es nun darum gehen, wie werden diese denn definiert? Sind es denn in Anführungsstrichen nur Regionen, die an im Ausland liegende Virusvariantengebiete grenzen oder werden auch Regionen versorgt, wenn der Nachbar ein Hochinzidenzgebiet ist? Also diese Details harren der Klärung und man wird sehen, aber man hat ja auch noch ein wenig Zeit, weil die Impfstoffe ja erst bis Ende des Monats dann auch verfügbar sein sollen.
Aber was würde das in der Region ändern, Frau Koch?
Was es ändern wird, wird wesentlich davon abhängen, ob die Anstrengungen hüben und drüben der Grenze gebündelt werden können. Also wenn in meinem Fall jetzt im Saarland und auch in Teilen von Rheinland-Pfalz, wenn Frankreich, das ja bereits verstärkt in der Moselle impft, ebenfalls von diesem zusätzlichen Angebot BioNTech-Pfizer Gebrauch macht und sich Impfdosen sichert und diese dann gezielt im Departement Moselle einsetzt, es also versorgt und das Saarland und Rheinland-Pfalz vergleichbar handeln, dann kann es sozusagen in dieser konzertierten Aktion doch eine erhebliche Wirkung haben, weil, um die schnelle Verbreitung der Krankheit abzuschwächen und an den Grenzen wieder zur Normalität zurückzuführen. Ob diese Vorstellung, dass man dann die Verbreitung der Mutationen, sei es der britischen oder der brasilianischen, auch aufhalten kann, das ist eine andere Frage und die kann wohl im Moment niemand beantworten, weil sie ist überall und gerade hier im Grenzgebiet inzwischen die beherrschende Corona-Form, die wir hier feststellen, und ob man die nochmal zurückdrängen kann, das scheint wohl nicht der Fall zu sein, dass das gelingen kann.
Lässt sich denn schon absehen oder gibt es Informationen darüber, wer jetzt geimpft werden soll und mit welcher Priorität?
Konkrete Informationen dazu kann ich Ihnen keinen geben, weil sie stehen noch nicht fest. Es ist noch nicht festgelegt worden von der Landesregierung. In den Grenzregionen darf von der Impfprioritätenliste abgewichen werden. Und wer geimpft wird, das sollen die Behörden vor Ort entscheiden. Aber diese Entscheidung ist zum momentanen Zeitpunkt nicht gefällt.
Es gibt noch ein paar Hürden, wenn es darum geht, den zusätzlichen Impfstoff in der deutsch-französischen Grenzregion zu verteilen. Dankeschön fürs Erste, Tonia Koch. In Griechenland dürfen die Menschen ihre Wohnungen nur in begründeten Ausnahmefällen verlassen und wenn, dann nur, wenn sie zuvor eine SMS an den griechischen Zivilschutz geschickt haben. Seit Wochen schon prägt diese Corona-Regel den Alltag der Griechinnen und Griechen. Und sie müssen damit rechnen, von der Polizei kontrolliert zu werden, müssen dabei die SMS auf Verlangen vorzeigen. Bei einer Polizeikontrolle in Athen am vergangenen Wochenende ist so eine Überprüfung, die eigentlich Polizeiroutine sein sollte, komplett eskaliert. Kein Einzelfall, sagen viele in Griechenland. Aus Athen, Verena Schelter.
Der vergangene Sonntag war ein schöner Frühlingstag. Die Menschen im gutbürgerlichen Athener Stadtteil Nea Smyrni haben das gute Wetter genutzt, um ein wenig spazieren zu gehen. Manche haben sich auf dem Hauptplatz des Vororts auf einer der Sitzbänke niedergelassen. Darunter viele Familien. Was dann passiert ist, ist auf zahlreichen Videos zu sehen, die seit dem Wochenende in den sozialen Netzwerken geteilt werden. Polizisten erscheinen auf dem Platz, kontrollieren die Leute. Sie wollen Strafen verteilen wegen angeblicher Verstöße gegen die Corona-Einschränkungen. Ein junger Mann spricht auf die Polizisten ein. Plötzlich packen sie ihn, drücken ihn zu Boden und prügeln mit einem Schlagstock auf ihn ein. In einer offiziellen Mitteilung der Polizei heißt es später, die Beamten seien von 30 Personen angegriffen worden und hätten sich nur gewehrt. In den Videos, die im Netz kursieren, ist davon nichts zu sehen. Anwohner und Augenzeugen berichten in verschiedenen griechischen Medien, dass die Aggression von den Polizisten ausgegangen sei. Mittlerweile ist die Behörde zurückgerudert, der prügelnde Polizist sei vom Dienst suspendiert worden und eine interne Untersuchung sei eingeleitet worden. Spilios Kriketos ist im Vorstand der Polizeigewerkschaft und zeigt sich erschüttert. Das Bild, das ich sehe, dass vier Kollegen einen Menschen schlagen, der am Boden liegt und das Verhaftung nennen, dafür schäme ich mich ehrlich. Kriketos zufolge ist ein großes Problem, dass viele Polizistinnen und Polizisten keine richtige Ausbildung erhalten haben. Bereits 15 bis 20 Tage nach ihrer Rekrutierung bekämen sie Waffen und würden auf die Straße geschickt, ohne richtiges Training, sagt Kriketos. Die Opposition kritisiert seit Monaten, dass die Regierung im vergangenen Jahr statt Ärzten hunderte neue Polizisten eingestellt habe. Deswegen sei die zunehmende Polizeigewalt auch Ausdruck eines ganz anderen, tiefergehenden Problems, sagt Efi Achtsioglu von der Oppositionspartei Syriza. Das war kein Einzelfall. Seit einiger Zeit beobachten wir einen harten Autoritarismus, der sich in Teilen der Polizei zeigt. Hier trägt die Politik die Verantwortung, weil dieser Vorfall nicht einzigartig ist. Doch nicht nur auf Seiten der Polizei steigt die Gewaltbereitschaft. Direkt nach den Geschehnissen vom Wochenende hat Syriza gemeinsam mit anderen Parteien zu einer Demonstration gegen Polizeigewalt aufgerufen. Etwa 5000 Menschen versammelten sich am Dienstag wieder im Vorort Nea Smyrni. Die Proteste verliefen zunächst friedlich. Dann eskalierte die Situation wieder. Dieses Mal ist die Gewalt zunächst nicht von den Polizisten ausgegangen. Kurz nach Beginn der Demo mischten sich hunderte gewaltbereite Hooligans und Autonome unter die Demonstrierenden. Viele waren mit Brandsätzen, Feuerwerkskörpern und Eisenstangen bewaffnet. Ein Polizist wurde schwer verletzt. Das griechische Staatsfernsehen zeigte Bilder, wie Randalierer ihn von seinem Motorrad zogen und dann auf den am Boden liegenden Mann eintraten. Die Bilanz des Abends: insgesamt 5 Polizisten mussten teils schwer verletzt ins Krankenhaus. Ob auch Demonstranten verletzt wurden, ist nach offiziellen Angaben nicht bekannt. Die Bilder wecken Erinnerungen an die Jahre der Finanzkrise. Auch damals haben Extremisten und Hooligans immer wieder eigentlich friedliche Proteste gekapert. Es kam zu Ausschreitungen mit Verletzten und sogar Toten. Nun, mitten in der Corona-Krise, nimmt die Gewaltbereitschaft nach einigen ruhigeren Jahren wieder zu. Die Vergangenheit dürfe sich nicht wiederholen, sagte Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis noch am Abend der Ausschreitungen von Nea Smyrni in einer Fernsehansprache. Ich richte mich an die jungen Leute, die Dinge erschaffen sollten, anstatt sie zu zerstören. Blinde Wut führt nirgendwo hin. Doch Mitsotakis Kritik richte sich gegen die Falschen, sagt Oppositionsführer Alexis Tsipras. Das eigentliche Thema sind die Bürger, die jungen Frauen und Männer, die grundlos geschlagen werden, die Leute, die in ihren Stadtvierteln terrorisiert werden. Die Spirale der Spannungen muss hier enden. Bereits am Montag hat Tsipras eine Anfrage an die Regierung zum Thema Polizeigewalt gestellt. Am Freitag wird Ministerpräsident Mitsotakis dazu Stellung nehmen.
Die Polizeigewalt und die Ausschreitungen in Athen haben ein politisches Nachspiel. Verena Schelter berichtete aus Griechenland. Danby Bloch ist nicht allein. So wie er möchte so mancher die tschechische Staatsbürgerschaft bekommen. Und das hat mit dem Brexit zu tun. Momentan lebt Danby Bloch in Oxford. Er kam 1945 auf die Welt, ist in England aufgewachsen, nachdem seine Eltern aus der früheren Tschechoslowakei geflohen waren. Als er aber jetzt die tschechische Staatsbürgerschaft beantragt, stößt er auf ein unerwartetes Problem. Die tschechischen Behörden argumentieren, dass seinem Vater und damit auch ihm schon 1945 die Staatsbürgerschaft aberkannt wurde, und zwar wegen der sogenannten Beneš-Dekrete. Kilian Kirchgessner mit der ganzen Geschichte.
Danby Bloch hat sich für das Videogespräch in sein Arbeitszimmer gesetzt. Ein elegant eingerichteter Raum mit vielen Bücherregalen mitten in Oxford. Für einen Moment geht Danby Bloch aus dem Bild. Er müsse nur schnell etwas holen, ruft der 75-Jährige und kommt dann zurück mit einem gerahmten Foto in Schwarz-Weiß, das 2 lachende Männer zeigt. Das ist ein Foto meines Vaters mit seinem Vater im Jahr 1938. Sie hatten sich in Berlin getroffen. Ich bin mir nicht sicher, welche Straße das genau ist, aber es ist sicher in Berlin-Mitte. Ein Passant hat das Foto gemacht und im Hintergrund weht eine Nazi-Fahne an dem Gebäude. Aufgewachsen war sein Vater Rudolf Bloch als Sohn einer jüdischen Familie in der Tschechoslowakei in Nordböhmen, damals eine prosperierende Region. Rudolf Bloch war Chemiker, ein hochdekorierter Forscher. Er promovierte in Basel, forschte lange in Karlsruhe, arbeitete dann in England und schaffte schließlich rechtzeitig die Flucht ins damalige Palästina. Ich glaube, er fühlte sich immer als Europäer. Er war aber sicher stolz, ein Tscheche zu sein, denn Tschechien war damals das demokratischste, modernste, fortschrittlichste Land in Mitteleuropa und in gewisser Weise auch in ganz Europa. Er sprach Tschechisch, aber seine Muttersprache war Deutsch. Danby Bloch lebt seit Jahrzehnten in Oxford. Im heutigen Tschechien war der 75-Jährige erst vor ein paar Jahren zum ersten Mal. Doch dann wollte Danby Bloch nach dem Brexit die tschechische Staatsangehörigkeit beantragen. Solche Fälle gibt es häufig, sagt Stefan Heidenhain. Der Deutsche ist Anwalt in Prag. Er vertritt viele Mandantinnen und Mandanten aus Großbritannien und auch aus Israel. Die meisten haben Vorfahren in Deutschland oder Österreich und wollen sich deshalb dort einbürgern lassen. Ein Pass aus der EU sei das Ziel.
Die älteren Herrschaften, die davon betroffen sind, die machen das also zum großen Teil wegen der Kinder und Enkelkinder. Sagen die alten Herrschaften, ja, also für mich ist das eigentlich gleich. Also ich gehe sowieso nicht mehr aus England weg mit meinen 75, aber ich würde es gerne für meine Kinder oder Enkel.
Tschechien hat erst vor einigen Jahren mit Gesetzesänderungen solche Rückgaben der Staatsangehörigkeit ermöglicht. Damit aber nach Meinung von Beobachtern vornehmlich Verfolgte des kommunistischen Regimes im Blick gehabt, die nach ihrer Flucht nun wieder zurück in die Heimat möchten. Danby Bloch jedenfalls, der Mann aus Oxford, stieß bei seiner gewünschten Einbürgerung auf ein Hindernis, mit dem er nicht gerechnet hatte. Sein Vater habe die damals noch tschechoslowakische Staatsangehörigkeit 1945 auf Grundlage der sogenannten Beneš-Dekrete verloren, teilte ihm die Behörde mit. Tatsächlich wurden damals alle Tschechoslowaken, die sich schon vor dem Zweiten Weltkrieg als Deutsche bezeichneten, ausgebürgert und vertrieben. Und dazu gehörten wegen ihrer deutschen Muttersprache auch zahlreiche slowakische Juden. Rechtsanwalt Heidenhain kommentiert das sarkastisch.
Das Problem ist natürlich, dass nur die Leute nicht drunter fallen, die im Holocaust umgekommen sind. Ja, das sind die einzigen, die nicht drunter fallen, weil die am 10. August nicht mehr lebten. Und alle anderen, die da noch lebten, fallen eigentlich formell drunter, weil die eben in den Unterlagen der tschechoslowakischen Verwaltung als Deutsche geführt waren.
Ein paar Monate lang konnte man damals nach dem Krieg noch einen Antrag auf Beibehaltung der Staatsangehörigkeit stellen. Aber in den Nachkriegswirren taten das wohl die wenigsten überlebenden Jüdinnen und Juden. Wie viele von ihnen heute wieder die tschechische Staatsangehörigkeit zurückhaben möchten, darüber gibt es keine Statistik. Zuständig ist nämlich keine zentrale Behörde, sondern die jeweilige regionale Verwaltung. Als Danby Bloch in der Post aus Nordböhmen las, dass seinem Wunsch ausgerechnet wegen der Beneš-Dekrete nicht stattgegeben werden könne, traute er seinen Augen nicht. Ich war überrascht und ein bisschen schockiert. Bürokratie ist überall auf der Welt sehr ähnlich. Wenn Leute schwierige Entscheidungen zu treffen haben, suchen sie eine einfache Begründung und hoffen, dass sie das Problem damit loswerden. Und ich glaube, das ist es, was sie auch in diesem Fall hoffen, dass ich einfach aufgebe. Das aber wolle er nicht tun. Er bleibe weiter dran an den Beneš-Dekreten und an seiner tschechischen Staatsbürgerschaft.
Von Oxford nach Tschechien, Kilian Kirchgessner über den Fall Danby Bloch und die ungeahnten Einbürgerungshürden. Danke fürs Zuhören bis hierhin, sagt Katrin Michaelsen.